einzige Text, den Heinrich Böll quasi für sie geschrieben hat, für den Film geschrieben hat, ne? Sondern es gibt noch diese, den Film Krieg und Frieden oder auch den Kollektivfilm, für den er auch eine Szene geschrieben hat, wieder sehr politisch, es geht um atomare Bedrohung, um die Aufrüstung mit Pershing-Raketen und so weiter. Also wieder ein sehr politisches Thema. Ich sehe mal auf der Uhr, wir haben schon fast 8 Uhr, deswegen würde ich das jetzt gerade überspringen, um zu dem letzten Film zu kommen, in dem Sie.
Ich habe nur ein Gefühl für das Publikum. Ja, 10 Minuten können wir noch machen. Also, nein, tatsächlich nur noch, weil es ja auch ein Abend zur Erinnerung an Heinrich Böll sein soll. Er hat mehrfach, also diese Sache spontan geschrieben. 2 Tage später waren dann diese Seiten mit diesen ironischen Dialogen wiederum in einem Briefumschlag in meinem Briefkasten. Und ein paar Jahre später gab es eine ähnliche Situation, eben als um die Aufrüstung mit den Pershing-Raketen, den berühmten NATO-Doppelbeschluss ging. Und wir alle eine große Angst hatten, dass es zu einem Atomkrieg auf deutschem Boden kommen könnte. Die berühmte Fulda-Bresche da benutzt wird für den Einmarsch während des Kalten Krieges, der dann heiß wird. Und da hat er auch wieder spontan Texte geschrieben, aber da wollen wir nicht auf alles jetzt eingehen.
Aber darf ich da eine Frage stellen? Sind diese Texte, die er geschrieben hat, unterscheiden die sich stilistisch? Weil ich die Texte nicht kenne, ich kenne nur ihre Verfilmung. Und wenn Sie sagen, Böll war vielleicht gar nicht
der Stichwort Atombunker aus und zerstörte Landschaft, eine Überlebende kriegt an das Bunkerfenster und dann kommt dann ein Dialog. Also sehr, vielleicht auch, weil er vom Hörspiel kam.
Ja, okay. Dann würde ich ja gleich.
Also ich habe, aber beschrieben hat er dann ja eben doch in seinen Kurzgeschichten, in seinen Erzählungen, vielleicht in frühen Texten sehr viel mehr atmosphärisch als später.
Herr Trümmer, das war von der sogenannten Größe und Bild von Köln auch bekommen. Denken Sie daran? Ja. Vielleicht machen wir jetzt den Bogen, bevor wir fragen, zulassen und schauen uns noch einen letzten Filmausschnitt an. Das fände ich ganz wunderbar. Und zwar haben Sie 2011 den Film gedreht oder wurde erst uns gezeigt, Das Meer am Morgen. Und daraus haben wir auch wieder eine Szene. Sollen wir erst die Szene angucken oder möchten Sie vorab?
Vielleicht nur das Umfeld. 1941, Frankreich. Friedlich besetzt oder siegreich besetzt, wie soll man sagen. Böll ist einfacher Soldat, mischt Zement und baut mit am Westwall oder verteidigt gegen einen bisher noch nicht anwesenden Feind.
Das ist jetzt nicht der Film, das ist die Realität.
Das ist die Realität. Und gleichzeitig ist in Paris Ernst Jünger Offizier. Und muss berichten über eine Geiselerschießung, die stattfinden wird. Und einer der Soldaten, der dann an der Geiselerschießung teilnehmen wird, habe ich mir vorgestellt, ist der junge Heinrich Böll, basierend auf seiner Erzählung des Vermächtnisses, wo 2 Soldaten darüber sprechen, ob man sich verweigern kann, beim Erschießungskommando teilzunehmen oder nicht. Ja, man konnte sich verweigern, gemacht hat es keiner, weil alle Angst vor den Schikanen hatten, denen man dann ausgesetzt ist. Um diesen Soldat, diesen jungen Heinrich Böll in Frankreich einzuführen, ist diese Sequenz, die so ganz unkriegerisch ist, was man auch aus den Briefen und den Tagebüchern von Böll sieht, wie er dann seiner Frau beschreibt, eben ja, dieses schöne, friedliche Frankreich, die Ginsterbüsche, die Landschaft, die Bretagne.
Vielleicht schauen wir uns das direkt mal an.
Tag, Kamerad. Hast du nicht eine Zigarette für mich? Seid ihr so knapp hier? Verdammt. Wir lernen jeden Tag auf die 3 Stück Verpflegung, aber die sind nach 1 Stunde weg. Dann die Kippen und 23 Stunden Schmacht. Donnerwetter, das ist ein Kraut.
Sausen, Rainer.
Was denkst du dann? Kommst du zu uns?
3. Kompanie?
Genau, das sind wir.
Kannst du hier meinen Krempel mitnehmen?
Die Karre ist ziemlich rappelig, weißt du, aber ich werde da wohl einen Kameraden nicht im Stich lassen. Bleiben wir also auf.
Schien mir sinnlos, den Kameraden mit dem Fahrrad leerfahren zu lassen.
Sie belieben also zu lenken.
Jawohl.
Und hat man eben nicht das Gegenteil beigebracht, das Denken auszuschalten?
Nein. In der letzten Einheit wurde mir nahegelegt, auf das mal nachzudenken.
So, und wo war das?
Sächsische Division Infanterie. Kompanie 31, Ostfront, Weißrussland.
Hier ist Schluss mit Nachdenken! Schluss mit der Intelligenz, verstanden?
Jawohl.
Welche Ausbildung haben Sie? Ich meine...
Ja, das muss eine Erinnerung von Byrne gewesen sein, eins zu eins. Man kann ihn sich vorstellen in dieser Rolle und diese friedliche Landschaft, und, der sich fragt, muss das denn sein, der Krieg? Ja.
So sehr, dass Sie an diesen Teil seiner Biografie interessiert waren und auch noch
Nein, das ist ja 20 Jahre nach seinem Tod entstanden, dieser Film. Aber ich finde eben, dass er nach wie vor eine Aktualität hat, auch wenn er zur Zeit nicht sehr viel gelesen wird. Es ist einfach, Geschichte wiederholt sich, wie man so weiß, und Menschen, und wie sie sich verhalten, Übergeordneten und Untergeordneten gegenüber, das wird ewig ein Thema bleiben.
Das heißt, wir dürfen uns vielleicht doch noch darauf freuen, dass Sie das Gruppenbild mit Dame, was ja schon so weit vorbereitet ist, eines Tages doch noch von Ihnen auch nochmal angegangen wird?
Ich bin mir selbst unberechenbar geworden. keine Vorhersagen. Nein, aber es sich auf die. Danke Ihnen, dass ich mich jetzt nochmal mit Böll befassen kann. Denn es ist irgendwie, er war der friedfertigste und der zornigste zugleich von allen Schriftstellern, die ich kennengelernt habe.
Dokumentarisch ist ja belegt, dass Böll wann immer er aus dem Krieg, während der Kriegszeit nach Hause zurückgekehrt ist, sehr oft in Uniform sich hat fotografieren lassen. Also, wir werden ja schon darüber reden, dass er eigentlich scheu vor der Kamera hatte, aber das sind natürlich größtenteils private Fotos. Aber wie kommt das aus Ihrer Sicht? Also, dass er sich da doch immer wieder als Soldat einfach.
Also erstmal bin ich da überfordert, ich wusste gar nicht, ob ein Soldat, wenn er auf Heimaturlaub ist, die Uniform ausziehen darf, weiß ich nicht. Tatsache ist, dass er natürlich, stellen Sie sich vor, ich glaube, das ist auch, wenn heute ein Bundeswehrsoldat aus Afghanistan zurückkommt, mit seiner Uniform, dass er sich mit der Familie erstmal damit fotografieren lässt und dann, ja, und dann einen Trainingsanzug anzieht. Also habe ich, ich weiß, dass, das geht ja aus seinen Tagebüchern hervor, dass das ein langer Weg bei ihm gewesen ist. Ein bisschen hier bei diesem Soldat geht das ja weiter, der versucht dann, sich zu verweigern, bei dem Erschießungskommando dabei zu sein, rettet sich dann, kann man sagen, in einer Ohnmacht. Dass das ein langer Weg bei ihm gewesen ist. Er ist zu Anfang mit, was aus seinen Kriegstagebüchern, aber das führt jetzt natürlich weit von der Fotografie weg, dass er, ja, wie soll ich sagen, nicht gleich ein strammer Antifaschist gewesen ist, dass er erst im Laufe des Krieges geworden ist und erst recht nach dem Krieg dann, als dann das ganze Ausmaß des Grauens bekannt wurde. Nur in der Entschuldigung jetzt. Ein Satz kommt dazu. In dieser kurzen Erzählung, wo er da ein Glas Zierer oder Rotwein in dieser Dorfkneipe sich kauft, da wird es ganz deutlich, wie unwohl er sich fühlt als Besatzer. Und dass es nicht richtig ist, dass sie hier mit Gewalt, mit Waffengewalt sozusagen über der eigentlichen Bevölkerung stehen als Besatzer und dass er sich in dieser Rolle überhaupt nicht wohlfühlt. Entschuldigung, ja.
Herr Film, Katharina Blum, Sie haben die Kraft gehabt, dieses zu verfilmen, wie Berg auch die Kraft hatte, dieses Buch zu schreiben. In welchem Milieu entsteht seine Kraft? Und was hat Sie davor bewahrt, Berufsverbot erteilt zu bekommen?
Ja, das hier Milieu, weiß ich auch nicht. Ich bin aus dem Taunus in Hessen. Mein Vater war Landarzt und hat uns in einem gesunden Anarchismus erzogen, der aber immer sehr humanistisch blieb. Ja. Und ich bin überzeugt, übrigens bin ich dann später bei Jesuiten weiter erzogen worden. In Frankreich, ich habe immer die Überzeugung gehabt, dass schlussendlich der gesunde Menschenverstand sich durchsetzen wird. Aber ich habe auch nicht den Faschismus erlebt. Ja, nur der gesunde Menschenverstand, der gebiert dann eben auch oder gibt einem immer wieder die Aufgabe, wenn da irgendwo was nicht stimmt, ich sage jetzt nur mal AfD und Reaktion auf Flüchtlinge und so weiter, muss man sich engagieren. Ja. Und das hat, ich glaube, Böll wäre auch lieber ruhig in der Eifel oder in Irland gesessen, aber er hat sich immer wieder in das Tagesgeschehen eingemischt, so nach dem Motto, einer muss es ja tun.
Ja, ich habe keine Frage, ich möchte lediglich eine Ergänzung einbringen. Es gab sehr wohl Filmprojekte, die bei denen Böll Regie geführt hat. Beispielsweise erinnere ich mich an einen Film, Ende der 60er Jahre gemacht. Das ist ein wahrscheinlich für den WDR produziertes Porträt Leningrads und zugleich eine Spurensuche nach Dostojewski bzw. einem seiner Protagonisten Raskolnikow. Dieser Film lagert, wie so viele andere Dokumente, im Archiv des WDR. Und es wäre nicht nur mein großer Wunsch, es wäre, glaube ich, wirklich im Interesse vieler Menschen hier, wenn zum Jubiläum jetzt diese filmischen Dokumente wieder zugänglich gemacht würden. Ein zweites, also ein Schwarz-Weiß-Bild war das damals, ich habe da auch nur noch eine vage Erinnerung daran. Und ein zweites, wie ich finde, nach wie vor aktuelles Dokument, ist das anderthalb Stunden dauernde Gespräch, das Heinrich Böll mit seinem Freund Lew Kornilew, nach dessen Ausbürgerung ebenfalls im WDR geführt hat, moderiert von Klaus Beckmanns. Es ist für mich nicht zu verstehen, dass wirklich diese großartigen filmischen Dokumente ja, vergessen und weggesperrt sind.
Mir fällt gerade noch eine schöne Anekdote ein, warum mir hier das Wort Friedfertigste eingefallen ist. Bei der großen Demonstration gegen den NATO-Doppelbeschluss mit den Pershing-Raketen in Bonn mit 350.000 Leuten da auf dem Platz und der Polizei überall drumherum, und wo man natürlich jeden Moment Angst hatte, wenn jetzt bloß nichts passiert, denn da genügt ja bei so einer Menschenansammlung ein falsches Wort, eine Geste, eine Sache, um da eine Explosion auszulösen. Und Böll hat das gespürt, als es die Sache zu Ende ging und sich nun auflösen sollte. Und da ist er nochmal ans Mikrofon gegangen und hat so ungefähr gesagt, ja, noch eins, falls der eine oder andere, ich will das mal ausschließen, aber vielleicht doch einen Stein in der Hosentasche hat, dann soll er den doch jetzt ganz langsam rausnehmen und unbemerkt hinter sich auf den Boden fallen lassen und wir gehen friedlich nach Hause. Und es hat bei 300.000 Leuten ein Gelächter ausgelöst. Ja? Und damit war die Situation gerettet.
Das Mikro hat die Mitwörter auch noch eingefallen. War Böll selbst von der Katharina Blum präsent und hat er sich noch geäußert zu ihrem Film eigentlich?
Das war während der Dreharbeiten, ja. Er ist ein oder zweimal vorbeigekommen, weil wir haben ja hauptsächlich hier in Köln gedreht. Köln und in Bonn gedreht. Köln und Köln. Da kam er hin und hat so ein bisschen zugeschaut, aber sich keineswegs eingemischt oder so. Sehr, sehr freundlich, ein bisschen mit der Angela Winkler, mit den Schauspielern gesprochen und dann hat man eigentlich bemerkbar wieder verschwunden.
Zunächst
ich wollte sich stören.
Ein kurzer Hinweis, mein Eindruck ist, dass wir alle hier sehr an ihren Lippen hängen. Wir würden gerne viel mehr noch von Ihnen hören, glaube ich. Also, mir ist die Zeit jedenfalls viel zu kurz. Und das andere... Kurz zu dem Film, der Film über Petersburg, Leningrad, der läuft im Boleon-Kino im Dezember.
Ja,
das ist ein Hinweis. Es gibt auch einen Film darüber, über Irland, der auch ganz toll ist, der auch jetzt irgendwann hier laufen soll in Köln.
Und Lüchter an der Straße, da hat er ja tatsächlich auch einen Film mit dem Fotografen zusammen, das
ja.
Ist halt auch im
Boleon. Ganz kurz noch eine Frage: Ist es wirklich so, dass Böll Angela Winkler sogar in Bochum auf der Bühne entdeckt hat und ihn vorgeschlagen hat. Ich finde diese Szene übrigens absolut der perfekte Ausdruck von dieser Innerlichkeit, die nach außen kommt, wo sie, die sie gerade gezeigt haben, wie sie da steht und sagt, ich hatte Angst. Also, es ist eine der reifsten Filmszenen, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Und die andere Frage, die ich noch habe, ist die Schlusssequenz, die Beerdigung von Töpkes. Die hat, glaube ich, Böll noch viel in ihrem Film extra geschrieben. Ist das richtig?
Nein, ich glaube, also dieses natürlich erstmal vielen Dank für die Angela Winkler, ja eben am Schluss dieser Debatte und da haben vielleicht auch den Schauspielerinnen Fotos gezeigt von verschiedenen wo ich immer noch nicht wusste, ist sie denn nun blond oder dunkel. Und dann hat er gesagt, ich habe da in Bochum im Theater eine gesehen, die sollten Sie sich mal anschauen. Und das war die Angela Winkler. Also insofern war er auch Co-Regisseur, weil er hat die Hauptrolle besetzt. Zu diesem Satyrspiel am Ende, ich meine, dieser Text sei am Ende des Pamphletes seines Textes drin. Hier ist es. Aber ich kann es nicht beschwören. Er hat andere Dialoge geschrieben, eine andere Szene, was sich so ergab als Notwendigkeit. Aber man kann sagen, dass seine Erzählung war schon eine Blaupause für ein Drehbuch.
Aber es ist nicht im Buch gesehen.
Dann ist die, dann ist tatsächlich
exklusiv für Sie.
Ja.
Ich habe zu viele Filme schon gemacht. Hier vorne ist noch eine Frage.
Mich würde interessieren, was sind denn literarische Texte, Sie haben, dass Sie, dass er Sie reizt, ihn zu verfilmen? Muss es da irgendwas geben, wo Sie das Gefühl haben, das hätte ich selber besser nicht sagen können?
Das ist ein wunderbarer Ausdruck. Aber vor allen Dingen muss noch dazu gehören, dass man in dem Moment das gerade sagen möchte. Also die, wenn ich die Texte ausgesucht im Laufe sind, das könnte ich als nächstes machen, sondern es ist oft so, dass aus einer gewissen Lebenssituation stößt man auf einen gewissen Text, manchmal Text, den man 20 Jahre vorher gelesen hat, und sagt, den möchte ich jetzt machen. Ja. Das entspricht im Augenblick, jetzt habe ich endlich begriffen, worum es in diesem Buch geht. Und die, wirklich die Ausnahme eines druckfrisch verfilmten, das ist diese Katharina Blum gewesen. Aber das ist, weil wir damals alle derartig engagiert waren, auch die Margarete von Trotter war im Knast gewesen, weil sie bei Prozessen gestört hat. Wir haben zusammen die Häftlinge besucht in Stammheim und anderswo. Also, und waren selbst immer Zielscheibe der Bild-Zeitung und der Presse und Projekte wurden uns abgelehnt, weil das also jetzt nicht in das Programm passt. Insofern war das natürlich ein Film, wo es kein Nachdenken gab, sondern, wie sagt man das in Anführungszeichen, das war mir ein inneres Bedürfnis. Also das hat uns wirklich auf den Nägeln gebrannt. Und so war ja auch dann die Reaktion, die hat auch einige graue Haare im Saal, die sich daran erinnern können. Als der Film dann ins Kino kam, waren die, also die Kinobesitzer sind traditionell sehr konservativ, ja, und waren überhaupt nicht angetan, diesen Film zu spielen. Und dann gab es eine regelrechte Volksabstimmung, einen solchen Run auf den Film, der auch also von allen Leuten, die in dem Sinne den Film gegen sich praktisch an die Seite von Böll gestellt haben.
Ja, ich auch eine Frage, keine Böll-Frage, aber weil Sie eben den Namen auch selbst nannten, Ernst Jünger, ist Ihnen jemals der Gedanke gekommen oder haben Sie mit dem Gedanken mal gespielt, auch Texte von Ernst Jünger filmisch umzusetzen oder über ihn oder mit ihm? Er musste ja auch Weltkriegserfahrungen verarbeiten, wenn er auch eine ganz andere Art als Heinrich Böll gemacht hat, aber auf die Erfahrungen oder auf Erzählungen.
Auch hier gibt es eine Antwort für 999. tatsächlich, dieser Film, das Meer am Morgen, beruht auf 40 Seiten Text von Ernst Jünger. Ein Text, der erst durch die Verfilmung überhaupt veröffentlicht wurde, der in den Archiven aufgetaucht ist, dass er das gemacht hat. Aber die andere Antwort ist, nein, also wie oft in meinem Leben sind mir die Stahlgewitter und anderes angetragen worden. Ich habe da keine innere Verbindung und vielleicht auch, weil ich nie im Krieg gewesen bin, ich weiß
ja
da.
Ja, ich sehe jetzt doch da hinten so.
Sie sagten, dass Böll Ihnen die Fahnen von der Katharina Blum hat zukommen lassen. War das Ihr erster persönlicher Kontakt zu Böll oder wie war der erste Kontakt?
Nein, der erste Kontakt war für Gruppenbild mit Dame. Das, als das Buch erschienen ist und ich gelesen habe, mit der Margarete zusammen, sind wir zu ihm gefahren, haben ihn aufgesucht, angekündigt, Termin gehabt. Und übrigens dann nochmal zu, eben in seiner Wohnung, die sehr karg war, sehr einfach eingerichtet, ohne große visuelle Elemente. Es gab nicht wie bei Grass große Bilder an allen Wänden und Skulpturen und so weiter, oder auch bei Goethe in Weimar, nein, überhaupt nicht. Das ist eigentlich etwas sehr, sehr, sehr einfach und bewusst kamen. Ich habe jetzt gesehen, als Heiliges gab es ein an die Wand gepinntes Foto von Rosa Luxemburg. Und nachdem er gesehen hat, dass wir haben dann eine Option für ein Jahr mit dem eigenen Geld erworben und haben versucht, diese Produktion auf die Beine zu stellen und das nicht geschafft. Und insofern war das auch, aber wir sind in Kontakt mit ihm geblieben, eben auch durch die Demonstration, wo wir gemeinsam aufgetreten sind. Und deshalb war es einerseits eine Wiedergutmachung, aber andererseits wusste er irgendwie, dass ich der richtige Kandidat dafür war. Wofür ich ihn sehr, sehr dankbar bin.
Ja, wenn es jetzt keine weiteren Fragen geben sollte, dann nochmal ganz herzlich Dankeschön an Miriam Halvani, aber natürlich vor allen Dingen an Volker Schildorf.